Ja, ich denke, wir können dann vielleicht auch die Präsentation starten gleich. Ja, könnt ruhig nach vorne kommen. Ich habe nämlich etwas mitgebracht, was man besser hier vorne auch erleben kann. Aber wenn ihr nicht möchtet, ist das ja auch völlig in Ordnung. Vielleicht wollt ihr nachher noch dazukommen. Genau, ne? Könnt ihr selber überlegen, wie das für euch am besten ist. Ich freue mich, dass ihr hier vorne sitzt. Ich habe euch heute etwas ganz Besonderes mitgebracht, und zwar ist das die älteste bildliche Darstellung vom Sternenhimmel, die man jemals irgendwo auf der Welt gefunden hat. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Vielleicht überlegen die Erwachsenen schon, was das sein könnte. Hier ist es, das ist die sogenannte Himmelsscheibe von Nebra, die hier jetzt sehr stark vergrößert ist. In Wirklichkeit ist sie ungefähr so groß. So, ne? Runde Bronzescheibe, die so aussieht. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, naja, was ist denn das Besondere daran? Das könnte doch jeder machen, einfach so eine Metallscheibe und da ein paar Punkte drauf für die Sterne und einen großen Kreis für die Sonne und noch eine Sichel für den Mond. Ja, das mag so aussehen, aber Wissenschaftler, die diese Scheibe untersucht haben, haben gesagt, das ist eigentlich viel mehr. Hier sieht man nämlich genau 7 Sterne und das ist das 7-Gestirn, die Plejaden. Wenn man so diese Konstellationen zusammennimmt, wie das alles aussieht, dann ist das eigentlich ein wissenschaftliches Instrument, mit dem man Sonnen- und Mondkalender aufeinander abgleichen konnte, sodass die Menschen damals wussten, wann sie das Getreide aussehen mussten. Und das ist schon etwas Besonderes, weil das nämlich über 3700 Jahre alt ist und erstaunlicherweise nicht in Ägypten oder Mesopotamien gefunden worden ist, sondern in Sachsen-Anhalt, in Nebra. Etwas ganz, ganz Besonderes, und ich möchte jetzt mit euch darüber nachdenken, wie wertvoll das sein könnte. Und ich habe dafür ein gewisses Hilfsmittel mitgebracht, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal mit den Eltern einkaufen wart. Ja, schon mal gesehen, sowas Ähnliches, nur ein bisschen größer, ja. Das gibt es in jedem Supermarkt, eine Kasse. Manche haben so einen mobilen Scanner dabei. Viele, da legt man die Sachen einfach nur aufs Band. Und ich möchte jetzt erstmal mit euch testen, bevor wir uns an die Himmelsscheibe von Nebra dran wagen, möchte ich erstmal testen, ob diese Kasse überhaupt richtig funktioniert. Und dafür habe ich etwas zum Testen mitgebracht. Eine Münze. Wie wertvoll ist die? Ein Cent, genau. Ne? Ein Cent steht da drauf. Willst du diese Münze vielleicht mal einscannen? Ja? Also, du nimmst die Münze, dann diesen Scanner und dann muss das so klicken. Dann, also, ja, hat geklappt. Guck mal, da seht ihr es. Ne? Ja, sehr gut. So, jetzt habe ich hier noch etwas, um nochmal zu testen, ob die Münze funktioniert. Das ist ein Buch. Ja. Da steht hinten auch drauf, wie teuer das ist für Deutschland und Österreich. Deutschland ist mit einem D. Ja? Was meinst du? Da steht das. €9,99. Mal sehen, ob die Kasse das richtig scannen kann. Ja, also jetzt mal das Buch bitte scannen. Ja, das sieht gut aus, hat auch geklappt. Mit der Himmelsscheibe von Nebra wird das jetzt etwas schwieriger, denn das Original, also die richtige Himmelsscheibe von Nebra, die habe ich nicht mitbringen können. Die ist in einem Museum und wird da ganz gut bewacht, eben weil sie so wertvoll ist. Aber ich war in einem Museum, das man an der Fundstelle gebaut hat und habe mir da so einen Kalender gekauft, ne, weil ich das so toll fand, ich war so begeistert davon und die Kasse wird wahrscheinlich das auch erkennen, dass wir jetzt nicht wissen wollen, wie teuer dieses Blechteil ist, das nur ein paar Euro gekostet hat, sondern wie teuer die echte Himmelsscheibe von Nebra ist. Also, könntest du die auch mal einscannen? Ui, na, das ist jetzt aber eine sehr, sehr lange Zahl, ne, für die Jüngeren von euch. Die Älteren haben sie schon analysiert. Das sind also 100 Millionen Euro. Und das ist richtig viel Geld. Für 1 Million Euro, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, für 1 Million Euro kann man ein ganz, ganz tolles Haus bauen. Eine richtige Villa, ein riesiges Haus. Und wenn man jetzt 100 Millionen hat, dann kann man sich 100 von solchen tollen großen Häusern bauen. Das ist schon was Besonderes, ne? Da habe ich, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich gesagt habe, dass das etwas ganz Tolles ist. Was ich mich jetzt aber auch frage, nachdem wir jetzt so viele Gegenstände mit der Kasse gescannt haben, was würde denn passieren, wenn wir jetzt nicht einen Gegenstand scannen würden, sondern einen Menschen? Wäre der auch so wertvoll wie die Himmelsscheibe von Nebra oder eher nicht so sehr? Denn das ist ja schon sehr, sehr viel Geld. Oder vielleicht noch wertvoller. Wir können es ja einfach mal versuchen. Ja? Wer würde sich da so zur Verfügung stellen? Du? Oder lieber nicht? Ja, du? Okay, gut. Willst du das mal machen? Ja? Also du hältst die Hand hin und dann? Unbezahlbar. Ja, das ist ja unbezahlbar, steht da jetzt. Das heißt, du bist eigentlich noch viel wertvoller als unsere Himmelsscheibe von Nebra. Das ist ja toll, ne? Erstaunlich, ne? Hätte man vielleicht nicht so gedacht. Viel wertvoller als 100 Millionen Euro. Noch jemand? Willst du mal dich selber scannen? Ja, also die Kasse ist da, glaube ich, gut in Form. Wir können da jeden von euch einscannen, wenn ihr das möchtet. Ja, möchtest du mal? Kommst du mal bitte näher? Ja, machst du das mal? Auch unbezahlbar. Wunderbar. Auch unbezahlbar. Ganz toll. Und möchtest du auch mal? Ja? Ja, machst du das bitte? Auch unbezahlbar. Wunderbar. Und möchtest du mal bei dir selber gucken? Auch unbezahlbar. Sehr schön. Möchte noch jemand, der bisher hinten sitzt, nochmal? Muss nicht sein. Du möchtest nochmal? Ja gut, dann mach nochmal, mal sehen, ob sich der Wert verändert hat. Nein, sieht nicht so aus, immer noch unbezahlbar. Wunderbar. Und wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten, dann könnte ich sogar hier durch die Reihen gehen und ihr würdet sehen, nicht nur Kinder sind unbezahlbar, sondern auch Erwachsene. Denn in Gottes Augen sind alle Menschen unbezahlbar, wie wir das hier gesehen haben. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ihr euch das richtig einprägt, denn heute sagt ihr, ja, genau, ich bin unbezahlbar, weil es euch gut geht, wir sind hier alle zum Gottesdienst und es ist ganz toll, wir freuen uns. Aber vielleicht erlebt ihr auch mal Tage, wo ihr euch ganz schlecht fühlt, weil ihr vielleicht Ärger im Kindergarten hattet mit jemandem, der ganz gemein zu euch war oder was auch immer da gewesen sein mag. Und da denkt ihr vielleicht, ach, ich bin ja gar nichts wert, die anderen sind viel besser, viel schneller, viel stärker als ich. Und dann könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, was diese Kasse hier uns gesagt hat. Ihr seid unbezahlbar. Ihr seid unendlich viel wert in Gottes Augen. Oder vielleicht kann es auch anders sein, dass ihr mal über andere Kinder schlecht denkt, weil die vielleicht ganz anders aussehen oder gar nicht richtig Deutsch sprechen können oder gar nicht so gute Noten haben in der Schule oder was auch sonst immer der Fall sein mag. Dann könnt ihr euch auch daran erinnern, auch die anderen Kinder waren unbezahlbar. Das hat uns die Kasse gesagt. Ich glaube, wenn ihr euch das merkt heute, dann habt ihr ganz viel gelernt und ganz viel mitgenommen, dass in Gottes Augen alle Menschen, ob jung oder alt oder wo immer sie herkommen, dass sie unbezahlbar sind. Ja? Merkt ihr euch das gut? Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr so gut mitgemacht habt. Ja, liebe Gemeinde Hamm, ich freue mich, dass ich heute hier bei euch zur Predigt sein kann. Ich freue mich auch, dass ihr so wertvolle junge Leute habt, wie ich gerade hier festgestellt habe. Mein Name ist Martin Peters und ich bin seit etwas über einem Jahr jetzt als Schatzmeister der Vereinigung tätig in Wuppertal. Ich bin also praktisch der Nachfolger von Steffi Wiesner, die euch wahrscheinlich auch bekannt ist, die ja auch zur Verkündigung in die Gemeinden gereist ist. Sie hat kurz nach ihrer Wahl in Nordrhein-Westfalen zur Schatzmeisterin, also zur Wiederwahl, im vorvergangenen Jahr, in 2015, den Ruf bekommen, zur Stimme der Hoffnung zu gehen, weil man dort auch eine Schatzmeisterin brauchte. Und es war eine sehr schwere Entscheidung für sich, weil sie sich sehr wohl gefühlt hat hier bei uns in der Vereinigung. Sie hat dann aber am Ende doch gesagt, nun gut, wenn ich dort gebraucht werde und hier der Ruf kommt, dann ist das für mich auch ein Ruf von Gott und ich will dorthin gehen. Sie ist also jetzt dort tätig und macht eine hervorragende Arbeit. Damit war aber auch die Frage, was machen wir denn jetzt in Nordrhein-Westfalen? Und weil ich vor meinem Theologiestudium eine Ausbildung als Steuerfachgehilfe gemacht hatte, hat man mich dann gefragt und ich war dann auch in der Lage, ich war vorher in der Gemeinde Siegen tätig, 9 Jahre und habe mich da sehr wohl gefühlt. Wir haben dort ein neues Gemeindehaus gebaut. Und ich habe mich dann doch entschieden, auch diesem Ruf zu folgen. Fühle mich auch sehr glücklich in Wuppertal. Wir haben da jetzt auch uns einer Gemeinde angeschlossen, in Sprockhövel als Familie und arbeite sehr gerne in diesem neuen Aufgabenbereich auch, der es eben auch mit sich bringt, dass ich nicht nur in meinen eigenen Gemeinden, für die ich persönlich verantwortlich bin, predige, sondern eben in ganz Nordrhein-Westfalen, aber dafür dann eben auch nicht so oft, sondern nur ungefähr alle 2 Jahre, bis ich dann einmal rum bin. Ja, für heute habe ich mir das Thema gewählt, Miteinander reden am Jordan. Wenn wir Nachrichten von der Gegend um den Jordan hören, speziell aus Israel, dann sind das eher selten gute Nachrichten, wo es um Frieden und Völkerverständigung, um Versöhnung geht. Viel häufiger sind es Nachrichten von Terroranschlägen, von Hass und Gewalt, von Vergeltungsschlägen, die dann darauf folgen, von einer Gewaltspirale, die sich schon seit langer Zeit dreht und wo man ratlos ist, was man dagegen tun kann. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir, dass auch schon in biblischer Zeit in diesem Land viel gekämpft wurde. Aber mitten zwischen den vielen Geschichten von Kampf und Gewalt findet sich auch die eine oder andere Geschichte, wo es nicht nötig war, miteinander zu kämpfen, wo man sich auf andere Weise verständigt hat. Und eine dieser Geschichten, die für mich da fast schon ein Juwel ist, das ist die Geschichte in Josua Kapitel 22, die ich heute mit euch gemeinsam lesen möchte und wo wir schauen wollen, was können wir von den Menschen damals lernen, wie es gelingen kann, Probleme zu lösen, ohne miteinander zu kämpfen, sondern indem man miteinander redet. Und ihr könnt diesen Text gerne in euren eigenen Übersetzungen mitlesen. Ich habe ihn aber auch in der Übersetzung Neues Leben hier auf der Leinwand, wo wir ihn dann auch sonst gemeinsam lesen können. Josua Kapitel 22 und wir beginnen, die Geschichte hat auch eine längere Vorgeschichte, wir beginnen in Vers 9. Josua 22, Vers 9. Da verließen die Männer von Ruben und Gad und vom halben Stamm Manasse die übrigen Israeliten bei Silo im Land Kanaan. Sie machten sich auf den Heimweg in ihr eigenes Land Gilead, das Gebiet, das ihnen auf den Befehl des Herrn durch Mose zugesprochen worden war. Damit wir das ein wenig einordnen können, auch geografisch habe ich hier eine Karte mitgebracht, wo das ganz gut vielleicht zu sehen ist. Wir haben hier also das Land Israel und irgendwo hier unten befand sich das Land Ägypten, wo die Israeliten in der ägyptischen Gefangenschaft waren, viele Jahre, viele Jahrhunderte lang, mehrere Jahrhunderte lang sogar. Und sie sind dann diesen Weg hier, östlich des Toten Meers, östlich des Jordans, nach Kanaan gezogen. Und als sie sich hier befanden, im Ostjordanland, wie man das auch nennt, da haben dann 2,5 Stämme, nämlich Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, Mose gefragt, können wir nicht einfach hier bleiben? Wir wollen gar nicht mit euch hier in den westlichen Teil. Wir fühlen uns hier so wohl, dass wir uns am liebsten schon hier ansiedeln würden. Und Mose hat ihnen dann die Antwort gegeben, das ist möglich, aber wir haben noch schwere Kämpfe auszustehen, um das Land einzunehmen. Helft euren Brüdern dabei und wenn das Land erobert ist hier, dann könnt ihr zurückgehen über den Jordan und dieses Land besiedeln. Wir befinden uns offensichtlich jetzt gerade an dieser Stelle. Die Stadt Silo befindet sich genau hier und von da sind sie dann über den Jordan zurückgegangen. Und da lesen wir jetzt, wie die Geschichte weitergegangen ist. Doch als sie nach Gilead am Jordan kamen, das noch in Kanaan liegt, errichteten Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen riesigen Altar am Ufer des Jordan. Als das übrige Israel hörte, dass sie auf der Seite der Israeliten in Gelilot im Land Kanaan einen Altar errichtet hatten, kam die ganze Gemeinde bei Silo zusammen und rüstete zum Kampf gegen ihre Bruderstämme. Was uns vielleicht auch zunächst mal ein wenig erstaunt, warum ist das Bauen eines Altars Grund für einen Krieg? Es gab doch viele Altäre. Abraham, Isaak, Jakob haben immer wieder Altäre auch im Land Kanaan errichtet. Hier scheint es sich aber um etwas anderes zu handeln. Lesen wir weiter, um das ein wenig erklärt zu bekommen. Zunächst sandten sie jedoch eine Abordnung unter der Führung von Pinhas, einem Sohn des Priesters Eleasar, zu ihnen nach Gilead. 10 Fürsten Israels gingen mit ihm, aus jedem der 10 Stämme einer, alles Oberhäupter der verschiedenen Sippen Israels. Als sie in das Land Gilead kamen, sagten sie zu den Stämmen Ruben und Gad und zum halben Stamm Manasse: Die Gemeinschaft des Herrn lässt euch ausrichten. Warum verratet ihr den Gott Israels? Wie konntet ihr euch vom Herrn abwenden und euch gegen ihn auflehnen, indem ihr einen Altar errichtet? War unsere Sünde in Peor denn nicht groß genug? Wir sind doch noch nicht völlig davon gereinigt. Die Strafe traf damals die ganze Gemeinschaft des Herrn. Und ihr wendet euch jetzt vom Herrn ab. Wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, wird er uns morgen allen zürnen. Wenn euer Land unrein ist, dann kommt auf unsere Seite des Flusses, die im Besitz des Herrn ist, wo er in der Stiftshütte wohnt, und siedelt euch unter uns an. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn und gegen uns auf, indem ihr einen Altar für euch errichtet. Es gibt nur einen wahren Altar des Herrn, unseres Gottes. Und hier bekommen wir jetzt die Erklärung dafür, dass das als so eine schlimme Sache betrachtet wurde, dort einen Altar zu bauen. Gott hatte gesagt, er möchte nur in der Stiftshütte angebetet werden. Denn das Volk stand immer wieder in der Gefahr, sich Götzen zuzuwenden. Schon als es die Stiftshütte noch gar nicht gab, als Mose nur die 10 Gebote bekommen hat auf dem Berg Sinai, schon da haben sie das goldene Kalb gebaut. Auch als es die Stiftshütte gab, haben sie sich dem Baal Peor, was hier in der Geschichte kurz erwähnt wird, verschrieben und haben diesen Baal angebetet. Und auch in späterer Zeit immer wieder lesen wir es in dem Buch Richter, in den Büchern Samuel, Könige, Chronik. Immer wieder sind sie Götzen nachgelaufen. Und Gott wollte das nicht. Deshalb hat er gesagt, ich möchte nur in der Stiftshütte angebetet werden. Scheinbar hat sich das Volk zumindest in dieser Zeit wirklich daran gehalten, offensichtlich die Stämme westlich des Jordans, und es war ihnen wichtig, dass nicht ihre Stammesbrüder östlich vom Jordan anfangen, Götzendienst zu betreiben. Und sie haben sogar einen Vorschlag gemacht, was man dagegen tun könnte. Sie sagten, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, dieser breite Fluss Jordan, der damals noch viel mächtiger war, als das heute der Fall ist, dieser Fluss Jordan teilt das Land in 2 Hälften und auf dieser Seite gibt es in Silo das Heiligtum, die Stiftshütte. Bei euch gibt es nicht sowas und ihr denkt vielleicht jetzt, euer Land ist unheilig, ist unrein, ihr seid da von Gott getrennt. Dann kommt doch wieder rüber zu uns, dann siedeln wir uns alle 12 Stämme hier an. Nebenbei bemerkt, das wäre viel enger geworden, ihr seht die Größenverhältnisse hier. Aber selbst das ist uns noch lieber, als dass ihr auf eurer Seite dort Götzendienst betreibt. So sehr war das Volk damals Gott ergeben, so treu waren sie ihrem Herrn damals, was ja durchaus bemerkenswert ist. Wenn wir versuchen wollen, aus der Geschichte von damals etwas für uns heute zu lernen, dann können wir vielleicht als erstes hier festhalten, was sie da gemacht haben. Der erste Schritt, wenn man ein Problem lösen will, der erste Schritt ist eigentlich, persönlich zu dem anderen hinzugehen. Sich nicht auf das verlassen, was geredet wurde. Ja, da ist Götzendienst, Altar und all so etwas. Es gab ja Gerüchte, es gab genug Indizien, aber sie haben sich nicht auf das verlassen, was sie gehört hatten, sondern sie sind hingegangen, diese Delegation der Priester Pinhas, und sie haben das persönliche Gespräch gesucht. Und jetzt lesen wir die Antwort der 2,5 Stämme ab Vers 21. Da antworteten die Leute von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse den führenden Männern ihrer Sippen: Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Sollten wir so etwas getan haben, dann verschont uns heute nicht.
Aber der Herr weiß, und auch ganz Israel soll wissen, dass wir den Altar nicht errichtet haben, um uns vom Herrn abzuwenden. Wir wollen auf ihm auch nicht unsere Brandgetreide oder Friedensopfer darbringen. Wenn wir ihn zu diesem Zweck errichtet haben, möge der Herr selbst uns strafen. Wir haben diesen Altar nur deshalb errichtet, weil wir befürchten, dass eure künftigen Nachkommen zu den unseren sagen werden: Mit welchem Recht betet ihr den Herrn, den Gott Israels, an? Der Herr hat den Jordan als Grenze zwischen die Nachkommen Rubens und die Nachkommen Gads gestellt. Ihr habt kein Anrecht am Herrn. Und eure Nachkommen könnten unsere Nachkommen davon abhalten, den Herrn anzubeten. Deshalb haben wir beschlossen, den Altar zu errichten, nicht für Brand- oder Schlachtopfer, sondern als Denkmal. Ich glaube, das ist durchaus eine überraschende Wendung der Ereignisse. Es ging hier gar nicht um Götzendienst, ganz im Gegenteil. Auch die Stämme östlich des Jordans haben Gottes Gebote, nur ihn allein anzubeten, akzeptiert. Und sie waren sogar selber Gott so treu, dass sie sich schon überlegt haben, wie können wir sicherstellen, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder immer noch wissen, dass sie mit zu Gottes Volk dazugehören. Die haben das ja gar nicht erlebt, wie wir alle zusammen, alle 12 Stämme durch die Wüste gezogen sind, wie Gott uns Manna gegeben hat, wie wir den Jordan überquert haben, wie er uns bei der Landeinnahme beschützt hat. All diese Dinge wissen sie gar nicht, dass sie mit dazugehören. Wir wollen jetzt etwas tun, dass sie auch noch in vielen, vielen Jahren daran erinnert, dass sie mit zu Gottes Volk dazugehören. Wir errichten jetzt hier ein Denkmal. Einfach wunderbar, wie sie das gemacht haben. Was ich auch beeindruckend finde, ist, wenn wir jetzt hier unseren Konflikt analysieren, wie sie miteinander geredet haben. Und ich glaube, dass sie hier vielleicht das Motto von Sprüche 15, Vers 1 angewendet haben. Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn, kränkende Worte erregen ihn. Vielleicht eine Allerweltsweisheit, kann man sagen, aber mir persönlich fällt das gar nicht immer so leicht. Wenn ich angegriffen werde, dann neige ich eher dazu, mich zu verteidigen, vielleicht sogar den anderen anzugreifen. Was hast du mir denn zu sagen? Bist du denn so viel besser als ich? Hätten sie auch machen können, hätten da eine lange Diskussion haben können, aber sie sind nicht so vorgegangen, sondern sie haben weiterhin von sich gesprochen und was sie wirklich vorhatten, was ihre Absichten waren. Der zweite Schritt, um Konflikte zu lösen, ist für mich, dass wir für uns übernehmen, erst einmal zuhören, dem anderen zuhören und freundlich zu antworten, selbst wenn die Frage vielleicht sehr unfreundlich gestellt war. Und genau ist das ist ja hier der Fall. Sie wurden ja angegriffen, es wurde ihnen Götzendienst vorgeworfen, aber sie haben trotzdem freundlich geantwortet. Zuhören, wirklich zuhören, ist nicht immer einfach. Zuhören auch dann, wenn es weh tut. Wehtun kann zuhören, wenn etwas gesagt wird, was mich vielleicht angreift. Oder was Dinge angreift, die ich immer für richtig gehalten habe, die ich fest geglaubt habe, wo ich ganz von überzeugt war, dann kann es schwierig sein, zuzuhören. Vielleicht habt ihr das auch schon einmal erlebt. Als Beispiel könnte man vielleicht auch an die Situation, die wir jetzt in Deutschland haben, denken, dass in den letzten Jahren viele, viele Menschen zu uns gekommen sind aus muslimischen Ländern, wo einige dadurch verunsichert waren und sich gesagt haben, oh, wie wird das für uns, was bedeutet das für uns, wird vielleicht unsere Gesellschaft darunter leiden, ist nicht auch der Islam eine gewaltverherrlichende Religion, wenn jetzt so viele Menschen hierher kommen, wie wird sich das auf Deutschland auswirken? Und nicht nur in Deutschland hat man diese Diskussion gehabt, auch in Holland. Und einige holländische Jugendliche haben da mal ein ganz interessantes Experiment gemacht, von dem ich gehört habe. Die haben nämlich aus der Bibel einige Verse herausgenommen, die sehr gewaltverherrlichend sind. Und es gibt solche Texte, ihr kennt sie vielleicht auch, insbesondere aus den Geschichtsbüchern, aber auch aus manchen anderen Zusammenhängen. Und sie haben den Eindruck erweckt, dass diese Texte im Koran stehen. Haben also ein Buch genommen, vorne Koran draufgeschrieben und diese Texte dann da reingelegt. Und dann haben sie Leute in der Fußgängerzone angesprochen und ihnen gesagt, ja, wir haben viele Flüchtlinge hier bei uns und kommen aus muslimischen Ländern und wir haben ihnen hier einige Zitate mitgebracht, ganz demonstrativ Koran gezeigt und das dann vorgelesen. Und wir wollen mal hören, was sie davon denken. Und die Leute haben dann in den allermeisten Fällen so reagiert, dass sie sagten, also so etwas, das ist ja schrecklich, das ist ja eine Bedrohung für uns. Leute, die an so etwas glauben, die sollte man gar nicht in unser Land reinlassen und wenn sie schon da sind, sollte man sie abschieben. Viele haben so geredet und als dann die Jugendlichen ihnen gezeigt haben, dass diese Texte aus der Bibel stammen, da war es dann nicht leicht zuzuhören, da tat das wirklich weh, weil Dinge, von denen die Leute überzeugt waren, plötzlich in Frage gestellt wurden. Da sind sie wirklich zum Nachdenken gekommen. Und vielleicht können wir das ja mal ein bisschen simulieren hier. Ich habe hier zwei Zitate mitgebracht. Wir überlegen mal, wo die herkommen könnten. Das erste: Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Das zweite Zitat: Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften. Woher stammen die Texte? Also der erste ist aus dem Koran, der zweite ist aus der Bibel, Psalm 149. Psalm 150 ist uns allen wahrscheinlich bekannt, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, aber nur ein Kapitel davon entfernt steht diese Aufforderung zur Gewalt. Aber ihr macht das gar nicht. Ich habe ja mit euch zusammen Loblieder gesungen, aber keiner von euch hatte ein zweischneidiges Schwert in der Hand, um jetzt hier Gerichte zu vollziehen. Warum denn eigentlich, wenn das doch in der Bibel steht? Es ist so, weil ihr die Bibel insgesamt kennt und nicht nur einen einzelnen Vers, den man irgendwo herausrupft. Ihr kennt auch genauso das Gebot, du sollst nicht töten. Und es gibt noch ganz andere Texte in der Bibel. Jesus hat in seinem Kommentar zu diesem Gebot in der Bergpredigt gesagt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. So weit geht die Bibel in ihrer Botschaft der Gewaltlosigkeit. Und ihr könnt das einordnen. Ihr wisst, welche Texte wörtlich zu nehmen sind und welche vielleicht auch nicht, weil ihr eben ein Gesamtwissen von der Bibel habt. Und mit dem Koran ist es möglicherweise ganz ähnlich. Es gibt Texte, die lassen uns erschaudern. Wie kann so etwas in ein heiliges Buch gelangen? Aber die allermeisten Moslems wissen, welche Texte wörtlich zu nehmen sind und welche nicht. Und gerade die Menschen, die hierher nach Deutschland geflohen sind, die sind ja gerade vor der Gewaltanwendung durch ihre eigenen Glaubensbrüder und Schwestern geflohen und wünschen sich nichts mehr, als hier in Frieden und Sicherheit zu leben. Wenn man die Möglichkeit hat, mit ihnen zu sprechen, dann erfährt man das. Wenn man sich nur auf Hörensagen verlässt, auf das, was vielleicht in manchen Internetforen gesagt wird, dann bleibt einem das vielleicht verborgen und man ist voller Angst und Sorge. Für uns eben vielleicht festzuhalten, dem anderen zuhören und auf diese Art und Weise viel mehr erfahren und auf diese Weise auch fähig zu werden, den dritten Schritt zu gehen für die Lösung von Problemen und Konflikten. Und wie das in unserer biblischen Geschichte war, das lesen wir ab Vers 30. Als der Priester Pinhas und die führenden Männer der Israeliten diese Worte der Nachkommen von Ruben, Gad und Manasse hörten, waren sie zufrieden. Der Priester Pinhas, der Sohn des Priesters Eleasar, antwortete ihnen: Nun wissen wir, dass der Herr unter uns ist, denn ihr habt nicht treulos gegen den Herrn gehandelt, wie wir dachten. Vielmehr habt ihr Israel aus der Hand des Herrn errettet. Danach verließen Pinhas, der Sohn des Priesters Eleasar, und die Ältesten die Stämme Ruben und Gad in Gilead und kehrten ins Land Kanaan zurück, um den Israeliten zu berichten. Die Israeliten waren zufrieden und lobten Gott, und von Krieg gegen Ruben und Gad konnte keine Rede mehr sein. Die Leute von Ruben und Gad nannten ihren Altar Zeuge, denn sie sagten, er ist ein Zeuge zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Was für eine wunderbare Erfahrung für alle Beteiligten. Aus dem drohenden Krieg wird eine für alle sichtbare Versöhnung. Man muss gar nicht kämpfen. Es hat keinen Götzendienst gegeben. Alles ist in Ordnung. Alle wollen nur dem einen wahren Gott dienen. Tatsächlich, wenn wir die historische Perspektive einnehmen, wurde die Absicht erreicht. Es ist zwar zu Götzendienst gekommen, aber sowohl westlich als auch östlich des Jordans, es hat keine kulturellen Unterschiede zwischen beiden Teilen des Landes gegeben. Der Altar war dort und hat immer wieder daran erinnert, dass alle Stämme Zugang zu Gott haben. Der dritte Schritt, den ich hier sehe, ist, dass man gemeinsam nach Lösung sucht. Man hätte dieses Problem, möglicher, vermeintlicher Abfall von Gott im Ostjordanland, man hätte dieses Problem auch einseitig lösen können, durch Gewalt. Die andere einseitige Lösung wäre eben gewesen, sie alle mit rüberzuholen, weil man dachte, sie sind der Meinung, dass das Land unrein ist. Aber das hätte für alle einen ganz großen Wohlstandsverlust bedeutet, denn das Land war damals ja die Quelle für die wirtschaftliche Entwicklung. So hat man miteinander gesprochen und die Lösung war im Prinzip in dem Moment gefunden, als es ausgesprochen wurde. Es handelte sich ja nur um ein Missverständnis. Man wusste jetzt, ja, jeder kann da wohnen bleiben, wo er wohnt und wir werden alle, ob östlich oder westlich des Jordans, Gott dienen. Manchmal sind Probleme aber auch nicht so leicht zu lösen, wenn es sich eben nicht einfach nur um Missverständnisse, sondern um tiefgehende Glaubensgrundsätze handelt. Wie ist das, wenn man mit einem Moslem über den Glauben spricht und als Christ sagt, ich bin Jesus so dankbar, dass er für mich gestorben ist, dass der Sohn Gottes sein Leben für mich gegeben hat. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Der Moslem fragt dann, kann Gott einen Sohn haben? Und dann kann man miteinander sprechen und vielleicht lange miteinander sprechen. Und in vielen Fällen wird es nicht gelingen, die eigene Sicht, die wir als Christen haben, dem Moslem so darzustellen, dass er sich der auch anschließt. Das muss er ja auch gar nicht. Aber es ist trotzdem gut, denke ich, auch in solchen Fällen miteinander zu reden, dem anderen zuzuhören, vielleicht auch etwas über seinen Glauben zu lernen. Und manchmal kommt es doch dazu, dass auch jemand, der als Kind einen ganz anderen Glauben kennengelernt hat, sich bewusst dafür entscheidet, seinen Glauben zu ändern, weil es ihn tatsächlich überzeugt hat, weil der Heilige Geist an ihm gearbeitet hat. Und weil er auch erkennt, dass Jesus auch für ihn gestorben ist. Wie wunderbar ist es, wenn das geschieht. Auch das hat es in unserer Vereinigung in der jüngsten Zeit gegeben. Und es gibt auch noch ganz andere Arten von Problemen, die nichts mit Glauben zu tun haben, sondern wo es vielleicht eher um Verteilungsfragen geht. Wenn der eine mehr bekommt, dann hat der andere weniger. Das ist auch ein Bedenken von vielen Menschen in Deutschland. Wir würden ja gerne helfen den Flüchtlingen, die hierher gekommen sind, oft nur mit einem Koffer oder einem Rucksack in der Hand, aber wir hatten vorher schon genug Armut in Deutschland und jetzt kommen noch viel mehr mittellose Leute. Wie sollen wir uns das denn leisten? Zu diesem Thema hat einmal ein Künstler in der ostdeutschen Stadt Freital eine interessante Sache unternommen. Freital ist so in die Medien gekommen durch rechtsradikale Vorfälle bis hin zu Rechtsterrorismus. Schon im Juli 2015, als es noch nicht so schlimm war, hat ein Künstler in einer Nacht- und Nebelaktion ganz viele Plakate überall in der Stadt aufgehängt. Und einige waren nicht so im Sinne von unserem Sprüche-Zitat, ne, freundliche Antwort, die waren eher so vorwurfsvoll an Rechtsradikale gerichtet, aber einige Sachen haben auch richtig zum Nachdenken gebracht und mein Lieblingsplakat, das habe ich euch hier mal als Foto mitgebracht, das ist eigentlich eine kleine Geschichte. Ein Banker, ein Bild-Zeitungsleser und ein Asylbewerber sitzen am Tisch mit 20 Keksen. Der Banker nimmt sich 19 Kekse und sagt zum Bild-Zeitungsleser, pass auf, der Asylbewerber nimmt dir deinen Keks weg. Ich denke, die Aussage ist recht klar und es ist natürlich eine ganz, ganz grobe Vereinfachung. In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge viel, viel komplexer, aber ich glaube, dass doch mehr als nur ein Körnchen Wahrheit in der Geschichte steckt. Deutschland ist eigentlich ein durchaus wohlhabendes Land und vielleicht finden wir ja Wege, es so zu verteilen, dass es tatsächlich vielen Menschen zugutekommt und dass alle ein Auskommen haben. Ich habe größte Hochachtung vor Adventgemeinden, die sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Und gerade ihr in Hamm seid ja dabei, ihr habt ja auch hier ein Flüchtlingsheim in der Nähe, seid dabei zu schauen und zu überlegen, habt schon einen Förderantrag gestellt, wie man tatsächlich auch Menschen helfen kann, die hierher nach Deutschland geflüchtet sind. Und das ist für mich so eine wesentliche Art und Weise auch, über den Glauben zu reden, mit Taten, nicht nur mit Worten, dass ich mich sehr darüber freue. Andere Gemeinden haben da auch schon teilweise jahrelange Erfahrung gehabt. Und ich glaube, dass es den Menschen, die aus islamischen Ländern geflüchtet sind, ins christliche Europa und die hier staatliche Zuwendung bekommen, dass es ihnen noch einmal ganz viel gibt, wenn sie über das Finanzielle hinaus auch Zuwendung, praktische Hilfe, Gespräche mit wohlmeinenden Bürgern bekommen und ihnen gezeigt wird, wir schätzen euch, ihr seid in unseren Augen auch wertvoll und wir freuen uns, dass wir euch helfen können. Ganz toll und ich wünsche euch da weiterhin Gottes Segen, auch ganz viel Weisheit, die Dinge zu machen und Kraft dafür. Und wer weiß, wie das in den nächsten Jahren sich auswirkt. Ich glaube, es wird euch als Gemeinde auch bereichern. Nicht nur den anderen, sondern auch der, der gibt, hat etwas davon, weil er eben die Möglichkeit hat, hier Jesu Liebe auf eine ganz praktische Art und Weise für andere Menschen erlebbar zu machen. Ich habe jetzt die drei Grundsätze, die wir in der Geschichte in Josua 22 gefunden haben, immer auf gesellschaftliche Fragen angewendet. Und Krieg und Frieden ist ja auch eine zutiefst gesellschaftliche Frage. Ich glaube aber auch, dass es uns helfen kann, wenn es uns gelingt, diese Art miteinander umzugehen, auch in unserem privaten Leben anzuwenden. Und ich will euch dafür vielleicht nochmal ein Beispiel erzählen, das ich selber so erlebt habe vor einigen Jahren schon auf der Diepholzburg, diesem adventistischen Gästehaus in Süddeutschland. Da habe ich nämlich mal einen Gesundheitsberaterlehrgang vom DVG, vom Deutschen Verein für Gesundheitspflege, besucht. Und ich kam da am Sonntagnachmittag an, habe meinen Koffer aufs Zimmer gebracht. Ich hatte ein Zweibettzimmer und der, der noch dort mit mir übernachtete, den kannte ich nicht. Aber ich habe seine Sachen schon dort gesehen und unter anderem einiges so an Schokolade und Süßigkeiten, die er auf seinem Nachttisch liegen hatte. Ich dachte mir, naja, warum auch nicht? Man weiß ja nicht so, wie hier das Essen ist, da hat jemand schon vorgesorgt. Warum auch nicht? Ich nasche ja auch ab und zu ganz gerne. Habe mir nichts dabei gedacht, habe also meine Sachen auch eingeräumt und bin dann runtergegangen in den Tagungsraum, wo wir eine Vorstellungsrunde hatten. Und ich habe dann meinen Zimmernachbarn an seinem Namensschild, das er umhatte, erkannt und er hat dann so von sich erzählt, ich bin der sowieso aus der und der Stadt und mein Hobby ist gesunde Ernährung. Ich nasche zum Beispiel nicht. Und als ich das so hörte, da arbeitete das in mir und ich dachte mir, was für ein Heuchler. Ist ja nicht schlimm, wenn man auch mal gerne nascht. Mache ich ja auch, aber dann muss man doch nicht hier in aller Öffentlichkeit das Gegenteil behaupten. Was denkt er sich denn nur? Und ich habe mit großem Misstrauen weiterhin zugehört, was er noch gesagt hat. Dann war der Abend zu Ende, wir sind auf unser Zimmer gegangen und damit hätte es auch enden können, wenn wir nicht miteinander gesprochen hätten, aber ich bin sehr froh, dass er dann das Gespräch gesucht hat und dass er mir dann erzählt hat, was so der Hintergrund war. Er sagte dann nämlich, du Martin, als ich hier heute Mittag angekommen bin, meine Sachen eingepackt habe und mein Bett gemacht habe, da ist mir was ganz Komisches passiert. Ich habe nämlich unter der Matratze diese Süßigkeiten hier gefunden, aber ich esse sowas gar nicht. Und ich habe mich geschämt, ich habe mich sehr geschämt, weil ich ihn innerlich so verurteilt hatte, weil ich ihn schon in eine Schublade gesteckt hatte, weil ich dachte, das ist ein Heuchler. Und es war ganz anders. Ich habe mich auch gefragt, wer vor uns da vielleicht übernachtet haben könnte, der da auf solche Ideen kommt. Aber ihr merkt, auch hier handelte es sich um ein Problem, das eigentlich nur ein Missverständnis war. Und in dem Moment, in dem es ausgesprochen wurde, da war es auch schon so gut wie gelöst. Er hat mir die Süßigkeiten gegeben, ich konnte sie essen, er musste sie nicht essen und wir waren beide glücklich und zufrieden bei diesem Lehrgang. So kann es gehen, wenn man miteinander spricht. Miteinander reden, glaube ich, nicht nur an der Sieg, wo ich 9 Jahre als Prediger gearbeitet habe, an der Wupper, wo ich jetzt tätig bin, vielleicht auch an der Lippe, ja, ist das richtig, bei euch hier in der Gegend? Genau, ne? An allen Flüssen und auch dort, wo keine Flüsse fließen, da lohnt es sich, miteinander zu reden. Vielleicht auch mit unserem Ehepartner. Wenn man viele Jahre verheiratet ist, dann entsteht manchmal der Eindruck, man braucht das gar nicht, weil man sich ja so gut kennt, dass man schon die Gedanken lesen kann und Gedanken sind viel schneller als Worte. Warum dann noch miteinander sprechen überhaupt? Und manchmal stimmt das auch. Ich bin seit bald 17 Jahren verheiratet und manchmal weiß ich schon, was meine Frau denkt, aber manchmal denke ich auch nur, dass ich es weiß. Und wenn sie manchmal Sachen sagt in einem bestimmten Ton, dann bin ich mir ganz sicher, ich weiß ganz genau, was sie sagt. Manchmal habe ich sie nachher noch gefragt und angesprochen, was meintest du denn eigentlich, als du das und das so gesagt hast? Und ich hatte sie völlig missverstanden. Und solche Gespräche sind meistens nicht so angenehm. Es ist viel schöner, wenn man sich süße Sachen sagt, Komplimente oder so etwas. Aber ich glaube auch, diese schwierigen Gespräche sind notwendig in unseren Beziehungen. Denn immer wieder kommt es zu Missverständnissen, kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Und wenn wir nicht darüber reden, sondern das totschweigen, dann wird das nicht gut sein für die Qualität der Beziehung. Die schwedische Sängerin Laila Dahl hat einmal ein Lied daraus gemacht über ein solches Ehepaar, das sich hartnäckig geweigert hat, über solche Dinge zu sprechen und das darunter dann langfristig zu leiden hatte. When will feelings turn to words, heißt es auf Englisch. Und ich habe versucht, den Text so ein wenig ins Deutsche zu übertragen. Ihr Kopf ruht auf seiner Brust. Sie hört seinen Herzschlag. Sie schlafen so dicht beieinander, doch in Wirklichkeit sind sie weit voneinander entfernt. Sie dachten, dass Stille dieses Schicksal vermeiden könnte. Doch alles wurde schlimmer und schlimmer. Und jetzt ist aus ihrer Liebe Hass geworden. Er wacht nachts auf, ohne Frieden im Herzen. Erlebe ich jetzt das selbst, was ich bei anderen beobachten musste? Unsere Freude ist dahin, wir haben uns nichts mehr zu sagen. In eisiger Stille leben wir, verletzen uns Tag und Nacht. Wann werden Gefühle zu Worten, die das verletzte Herz heilen und es wieder ganz machen? Sie lebten so eng zusammen, doch sie werden in Einsamkeit sterben. Schmerzerfüllte Räume der Stille, Schmerz, der sich nicht in Worte fassen lässt. Wie lange noch werden Menschen sich selbst verletzen, indem sie ihren Schmerz verstecken? Das Eis muss gebrochen werden, wenn der Frühling jemals wiederkommen soll. Wann werden Gefühle zu Worten, die das verletzte Herz heilen und es wieder ganz machen? Ich glaube, dass wir alle davon profitieren, nicht nur als Ehepaar, sondern auch in unseren anderen Beziehungen, wenn wir miteinander sprechen, unsere Gefühle in Worte fassen und auf diese Art und Weise wieder zueinander finden und dann vielleicht eine Ehe noch mal viel reicher werden kann, viel stärker bereichert werden kann, weil man sich wieder viel lieber hat, weil man nicht nur die Schokoladenseite des Partners lieb hat, sondern eben den ganzen Menschen. Und das bedarf vieler Gespräche. Miteinander reden, aber auch mit unseren Kindern. Vielleicht auch und gerade mit unseren Kindern im Teenageralter, wo sie dabei sind, eine eigene Persönlichkeit zu werden. Und das kann manchmal ganz einfach und konfliktfrei sein. Manchmal ist das aber auch gar nicht so leicht. Und für Eltern ist es dann auch schwierig, ihren Kindern zuzuhören, wenn sie vielleicht viel lauter sprechen, als es eigentlich notwendig wäre, um verstanden zu werden. Solche Gespräche als Eltern dann mit unseren drei Prinzipien zu hören, das kann schon herausfordernd sein, aber ich glaube, es lohnt sich, unseren Kindern, unseren Teenagern zuzuhören und das sehr ernst zu nehmen, was sie sagen und gemeinsam nach Lösungen zu finden, die am besten sind für Kinder und Eltern. Aber vielleicht wäre es ja auch gar nicht so verkehrt für Kinder, ihren Eltern zuzuhören. Vielleicht sogar ihren Eltern, die ja so von gestern sind und die noch nicht mal wissen, wie man ein Smartphone richtig bedient. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, muss da manchmal meine Tochter fragen. Haben solche Eltern denn wirklich etwas Sinnvolles zu sagen? Naja, im Allgemeinen haben die Eltern 20, 30 Jahre mehr Lebenserfahrung und ich glaube, Kinder würden sehr davon profitieren, wenn sie das ernst nehmen, was ihre Eltern sagen. Gemeinsam überlegen, was man denn hier und da tun kann. Miteinander reden möchte ich auch auf die Glaubensgeschwister beziehen. Wir haben als Adventisten alle eine Glaubensgrundlage, die Bibel. Vielleicht in verschiedenen Übersetzungen, aber die Bibel ist unsere Glaubensgrundlage. Und da sollte man meinen, dass dann doch eigentlich alle das Gleiche glauben müssten, weil man ja die gleiche Grundlage hat. Die Erfahrung zeigt, nun ja, es gibt da manchmal hier und da unterschiedliche Verständnisse. Der eine interpretiert den Bibeltext so, der andere so. Der dritte kennt noch einen anderen, den man auch dazu in Beziehung setzen muss. Schade, wäre doch viel, viel angenehmer, wenn alle genauso denken und glauben würden wie ich. Wie gehen wir damit um? Ich hoffe, dass es uns da auch gelingt, miteinander zu reden und den anderen nicht zu verurteilen, weil er anders denkt als ich, sondern ihm aufmerksam zuzuhören, erst dann ein Urteil zu fällen und sich wirklich zu fragen, könnte der andere auch recht haben? Habe ich vielleicht lange Zeit etwas verkehrt gesehen? Ich kann ja nur davon profitieren, denn entweder lerne ich wirklich etwas dazu, weiß jetzt etwas Neues, oder aber ich weiß einen Grund mehr, warum ich nicht meine Meinung ändere, sondern denke, tatsächlich so, wie ich den Bibeltext verstanden habe, so ist das weiterhin richtig. Miteinander reden kann sich auch auf unsere Nachbarn beziehen, auf unseren Chef, auf unsere Angestellten, wenn wir selber Führungskraft sind. Eigentlich in allen unseren Beziehungen lohnt es sich, miteinander zu reden. Ich möchte noch einmal abschließend diese drei Prinzipien, die wir in unserer Geschichte gefunden haben, hier zusammenfassen. Ich glaube, dass es wichtig ist und dass wir von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse lernen können, dass wir erst einmal zum anderen hingehen sollten, dass wir ihm dann zuhören, wirklich zuhören, aufmerksam auf das hören, was er sagt, auch auf die Gefühle, die vielleicht damit verbunden sind und dann freundlich antworten, selbst wenn die Frage sehr unfreundlich formuliert war. Und dass wir dann drittens auf dieser Grundlage auch nach gemeinsamen Lösungen suchen können. Ich glaube, dass Gott jeden einzelnen Menschen unendlich lieb hat. Deshalb habe ich diese Kindergeschichte an den Anfang der Predigt gestellt. Er wünscht sich nichts mehr, als jeden von uns mit sich auf die neue Erde zu nehmen. Alle Menschen sind eingeladen. Ich glaube aber auch, dass Gott sich nicht nur um die Ewigkeit Sorgen macht, sondern dass er sich auch schon wünscht, dass hier auf der Erde Menschen geholfen wird. Menschen, die in Hunger sind, unter Krankheit oder unter Gewalt leiden. Gott leidet mit ihm und er wünscht sich, dass ihm geholfen wird. Wir werden hier auf der Erde niemals das Paradies auf Erden schaffen, egal wie gut wir kommunizieren können, egal wie gut wir uns an diese Grundsätze halten. Aber trotzdem ist es gut, in aller Unvollkommenheit hier schon Menschen zu helfen, mit Menschen zu sprechen und im Gespräch zu sein und uns gleichzeitig darauf zu freuen, dass einmal alles gut wird, wenn Gottes neue Erde geschaffen wird durch ihn. Und ich glaube, dass er Josua 22 gerade deshalb hat aufschreiben lassen, um uns zu erinnern, in einer Welt, die so viel von Friede und Ungleichheit und Konflikten erschüttert wird, dass es sich lohnt, mit dem anderen zu reden und als Friedensstifter Gottes hier unterwegs zu sein. Das wünsche ich euch als ganzer Gemeinde und uns allen ganz persönlich. Amen.